This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Eine sehr einfache Übung, auch finde ich so ein Test, um zu gucken, wie sieht man sich eigentlich, ist, sich vor den Spiegel zu stellen und zu gucken, wo schaue ich eigentlich als erstes hin und was mag ich eigentlich wirklich an mir?
Fatucation mit Speck und Charme.
Would you like to upsize your meal?
Zeit, etwas zu ändern.
Hallo Fanny.
Hi Serda.
Heute mal in etwas anderer Kulisse. Ihr werdet das auch auf Instagram sehen können, denn wir mussten ein bisschen improvisieren. Das heißt, wenn es heute mal ein bisschen seltsam klingt, hier und da, dann seht es uns auf jeden Fall nach. Schön, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast. Ich habe auch auf unsere letzte Folge wieder großartiges Feedback bekommen. Die Leute wollen dich öfters hören. Und da sitzt du wieder.
Das freut mich. Ich glaube, die Themen hören auch unsere Neverminder-Leute sehr gerne in meinem Podcast, dem Psychologie-Podcast. Genau, und deswegen freue ich mich, dass wir wieder was zusammen machen.
Ja, ich mich auch. Für den Fall der Fälle, dass es jetzt da draußen niemanden gibt, der frisch dazugeschaltet hat und dich noch gar nicht kennt. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Fanny. Ich bin Psychologin. Mein Fachgebiet, ich komme ursprünglich aus der Forschung, war damals die Persönlichkeits- und Sozialpsychologie. Das bedeutet alles, was mit der Entwicklung eines Menschen zu tun hat, mit der Persönlichkeit, wie die sich formt, wie sie sich verändert, ob man sich selbst verändern kann und auch welche Rolle die sozialen Beziehungen dabei spielen, die man hat. Familie, Freunde, wie man aufwächst und so weiter. Und genau, jetzt arbeite ich im Bereich Medien. Ich habe ja auch selbst einen Podcast, der bei Business Insider läuft, wo ihr auch diese Folge jetzt hören könnt. Und genau, aber beschäftige mich immer noch sehr viel mit der Forschung, der psychologischen Forschung.
Gab es denn also mal aus Interesse, aber wir kommen gleich zum eigentlichen Thema. Gab es denn da so in den letzten 5 Jahren die krassesten Aha-Momente? Oder ist das eigentlich alles noch irgendwie auf Stand von vor 10 Jahren?
Nee, es ändert sich wahnsinnig schnell. Deswegen muss man auch sehr dranbleiben, wenn man verstehen will, was sich verändert. Vor allen Dingen, weil es ja auch, wie in jeder Wissenschaft, gibt es ganz viele Teilbereiche, Teilgebiete. Und jeder hat ja so seine eigenen Forschungstraditionen, seine Forschungsmethoden. Und inzwischen arbeiten die einzelnen Disziplinen aber auch sehr viel miteinander. Der Forschungskontext ist wahnsinnig international geworden. Alle Unis weltweit können sich sehr schnell vernetzen. KI wird inzwischen auch eingesetzt. Also alle gesellschaftlichen Trends, die wir so spüren, jetzt auch zum Beispiel bei uns in den Medien, spiegeln sich auch da wieder. Und deswegen muss man schon ziemlich dranbleiben. Mhm. Ich habe mir halt so alle Fachzeitschriften abonniert. Ich kriege die Abstracts, also die Kurzzusammenfassung, jede Woche von, ich glaube, es sind so 25 Journals. Und das mache ich seit vielen Jahren. Ich scanne die einmal durch die Woche und habe so immer einen ganz guten Überblick über alles.
Dann die Frage, hat sich denn zu unserem heutigen Thema auch was in der Vergangenheit getan? Und zwar geht es ja ums Körpergefühl, um Bodyshaming und wie uns das quasi auch in der Vergangenheit vielleicht geformt hat und dass wir uns heute für unseren Körper, ja, ob dünn oder dick, tatsächlich halt auch schämen.
Ja, da hat sich auch einiges getan und zwar deswegen, weil man inzwischen sehr viel zurückschauen kann auf vor allen Dingen mediale Berichterstattung rund um Körperschema, Körperbild, Idealbild. Und es gibt zum Beispiel Analysen, wo man sich angeschaut hat, wie haben sich die Darstellungen von Menschen auf Magazinen, das Coverbild, wie hat sich das verändert in den vergangenen, seit den 70er Jahren, glaube ich, macht man das vor allen Dingen. Und da gibt es ganz spannende Befunde, wie zum Beispiel, dass immer mehr der ganze Körper gezeigt wird von Frauen und Männern. Früher war es öfter nur das Gesicht oder so in der Halbtotalen, also bis zur Schulter quasi. Das hat zugenommen und die Menschen sind immer und immer und immer dünner geworden, die dort dargestellt werden. Der Höhepunkt war so Mitte, Ende der 90er, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und seitdem, das ist ja auch ganz spannend, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, gibt es ja eher einen Trend zur Body Positivity, also oder auch Body Neutrality, gibt es ja auch so ein bisschen eine neuere Bewegung, was ein Versuch dahin ist, das wieder in eine halbwegs gesunde, normale, realistische Richtung zu bewegen.
Fangen wir mal tatsächlich in der Kindheit an. Wie kann man denn dort eigentlich ein negatives Gefühl entwickeln oder aufbauen zu sich und seinem Körper?
Naja, es ist die erste Erfahrung, die man macht. Also das erste Setting, wo man Feedback bekommt zu seinem Körper oder seiner Körperlichkeit. Man weiß aus der Forschung, dass es 3 große Einflussfaktoren gibt dafür, wie man sich selbst sieht, also den eigenen Körper wahrnimmt. Mhm. Und das ist neben der medialen Berichterstattung, also den Idealbildern, mit denen wir konfrontiert werden, der Freundeskreis, die Peers, also die Gleichaltrigen, vor allen Dingen auch in der Entwicklung. Und natürlich die frühe Kindheit, also die Familie oder die engsten Menschen, mit denen man eben aufwächst. Ja. Und das ist ein sehr machtvoller Einflussfaktor und wie alles, was in der Kindheit passiert, etwas, was wir oft sehr unbewusst mittragen ins Erwachsenenleben. Auch da gibt es einen ganzen Haufen von Studien, die sich angeschaut haben, welchen Einfluss hat es, wie die Eltern über ihren eigenen Körper sprechen, zum Beispiel. Welchen Einfluss hat es, wie die Eltern über die Körper der Kinder sprechen. Also fallen da so Kommentare wie, na, du musst aber auch mal ein bisschen aufpassen jetzt. Mhm. Oder so richtig Muckis hast du ja noch nicht. Das ist dann bei den Jungs eher. Ne? Also die Tendenz ist immer bei den Mädchen, Frauen Richtung schlank, so schlank wie möglich. Und bei den Jungs und dann Männern hin zu möglichst geringer Körperfettanteil und möglichst viele Muskeln. Genau. Und je nachdem, wie man da aufgewachsen ist und was einem da begegnet ist, einmal grundsätzlich dazu, welche Rolle spielt dein Körper und die Körperlichkeit in deinem Leben? Wofür ist das wichtig? Aber auch, wie schätzen wir denn als Eltern oder auch Geschwister oder auch Tanten, Onkels, alle, die noch mit dranhängen, wie schätzen wir dich denn da ein? Das ist eine Art Bewertungsgrundlage, die man erstmal übernimmt. Menschen sind ja Nachahmer ganz stark und übernehmen das erstmal. Das heißt, will man daran später etwas ändern, wie man sich selbst sieht, wie man gelernt hat, sich selbst zu sehen, muss man echt dran arbeiten.
Krass. Ich stelle mir gerade die Frage, gibt es denn die Möglichkeit, überhaupt neutral über den Körper zu sprechen? Also, wenn ich jetzt in meine Vergangenheit denke, ich würde es jetzt nicht als Trauma bezeichnen oder als bezeichnend, aber mir wurde halt sehr oft gesagt, na Shishko, das ist halt das kurdische Wort für na Dickerchen, Pummelchen. Das hat sowohl meine Mama als auch Freunde, die das dann irgendwie durch Zufall mal aufgeschnappt haben, gerne mal verwendet. Nicht zwingend immer böswillig. Also da will ich jetzt niemandem was unterstellen. So. Aber man merkt ja jetzt gerade in der Art und Weise, wie ich jetzt darüber erzähle, es ist halt nachhaltig da geblieben. So, jetzt bin ich auch nicht gerade schlank. Aber wie gibt's denn da überhaupt eine Möglichkeit, heutzutage neutral über dieses Thema zu sprechen, ohne dass es wertend wird?
Gibt's auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf den Begriff, den du gerade gesagt hast, auf dieses Dickerchen, weil das auch nochmal eine spannende Facette ist. Aber doch, es geht. Man muss das ja üben, weil es vor allen Dingen in unserer Gesellschaft einfach extrem unüblich ist, nicht wertend über den eigenen Körper zu sprechen. Aber gerade dieser neuere Trend, dieser Body Neutrality Trend, der versucht halt einen Switch zu machen von der Bewertung des Körpers und der Bewertung auf Grundlage des Aussehens hinzu, was macht mein Körper eigentlich für mich? Was leistet mein Körper? Was sofort eine Brücke schlägt zur Dankbarkeit, was man in der Psychologie weiß, ist ein extrem machtvolles Instrument, um sich gut oder auch besser zu fühlen. Weil wenn ich zum Beispiel meine Oberschenkel nicht mag, weil ich meine, die sind zu dick, dann kann ich natürlich da drauf gucken, jeden Morgen und mich ärgern und versuchen, das irgendwie zu kaschieren. Ich kann aber auch daran gehen und üben mit mir selbst im Dialog, man spricht ja mit sich selbst die ganze Zeit, mit dieser inneren Stimme, zu sagen, danke, dass ihr mich jeden Tag durch diesen verrückten Alltag tragt, den ich hier absolviere. Also hin zu, was macht mein Körper eigentlich für mich und weg von, wie sieht er aus? Das muss man üben. Das ist super ungewohnt, weil wir es einfach nicht machen und auch nicht so aufwachsen in der Regel. Aber das ist ein Weg, neutral über den Körper zu denken, ja, über das, was er für uns tut.
Gut, also ich würde jetzt sagen, das ist eher was vielleicht jüngere Menschen, also sagen wir mal im Alter ab Teenageralter vielleicht machen können. Wie können das denn Eltern beeinflussen? Oder aber auch jetzt eben Leute wie in unserem Alter, die halt, wo ich oftmals das Gefühl habe, boah, weiß ich nicht, also trete ich jetzt in irgendein Fettnäpfchen? Zum Beispiel hatte ich vergangene Woche die Joanna Link bei uns bei mir im Podcast und die ist halt Influencerin, die ist darauf bedacht, halt auch für sich und für ihren Körper natürlich halt was zu tun und ich habe mich echt schwer getan, dieses Thema halt irgendwie anzupacken, obwohl ich es halt wichtig fand, weil sie hat eine unfassbare neutrale und ehrliche Meinung zu ihrem eigenen Aussehen und dazu, wie sie halt auch eben das mit den Marken zum Beispiel spielt, wenn sie gebucht wird. Aber wie können wir denn Erwachsene oder junge Erwachsene dieses Thema halt neutral besprechen?
Mhm.
Also auch jetzt im Zusammenhang vielleicht des Bewertens. Also wenn man sich jetzt Sorgen vielleicht um jemanden macht, dass der vielleicht gerade irgendwie in eine Richtung rennt und sich Kilo für Kilo dazu holt.
Ja. Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Also die eine, du hast gefragt nach den Eltern, was können die denn machen? Die Eltern können zum einen vorleben, dass ihr Körper okay ist, genauso wie er ist, auch wenn man nicht mit allem total happy ist. Das ist ja so. Aber es gibt ja auch Dinge, mit denen man happy ist und über die spricht man selten. Auch Familien, finde ich, sprechen da recht selten drüber. Sondern man spricht eher über das, was man gerade nicht mag oder womit man unzufrieden ist. Und da zu starten, vorzuleben, dass man seinen eigenen Körper mag, dass man das auch mag, wenn man sich sportlich fühlt oder fit fühlt, dass es aber auch okay ist, wenn man 3 Kilo mehr wiegt als im vergangenen Jahr zum Beispiel. Das ist ein ganz einfacher und sehr wirkungsvoller Weg, den Kindern beizubringen, euer Körper ist fein so, wie er ist und jeder Körper ist anders, jeder hat andere Voraussetzungen. Vielleicht sind wir eine Familie, die eher ein bisschen Dickerchen sozusagen, um mal dann das Wort von dir zu nehmen, sind. Aber das heißt nicht, dass wir uns selber so belabeln müssen. Das ist einfach anders. Weil die Schwierigkeit mit dem, da wollte ich ja nochmal drauf zurückkommen, mit diesem Dickerchen, mit dem Wort, ist, dass das zur Folge hat, unbeabsichtigt mit Sicherheit, aber dass das Konzept dieser Körperform, also des Dickseins, komplett verbunden ist mit deiner Identität. Und das macht es wahnsinnig schwierig, sich davon loszulösen, weil es ja zu einem Teil verschmolzen ist. So stelle ich es mir zumindest vor, musst du mal sagen, ob das so stimmt.
Ich überlege gerade, ja, ich glaube schon, beeinflussen tut es mich ja trotzdem. Auch wenn ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht schlecht oder böse gemeint ist. Weil wir sitzen jetzt hier und sprechen darüber, dass ich dieses Wort an den Kopf geworfen bekommen habe und das halt auch eine ganze Weile sehr nachhaltig. Aber wie kann ich denn jemandem, ohne ihn dabei auf die Füße zu treten, halt sagen, dass man sich um ihn Sorgen macht? Oder das halt auch, und das finde ich schwierig zum Beispiel an dem Hashtag Body Positivity, dass damit eine gewisse Gefahr einhergeht, vielleicht auch medizinische Punkte außer Acht zu lassen. Weil irgendwann, also ich glaube, dass 3, 4 oder 5 Kilo zu viel dem Körper jetzt nicht zwingend wehtun. Aber ab einem Zeitpunkt, wo ja dann auch medizinisch betrachtet halt was ins Argen kommt, ich glaube, das beginnt so ab 10 oder 12 Kilo, ist das ja auch nicht wegzuignorieren oder sollte man nicht wegignorieren, nur weil man vielleicht jemanden nicht zwingend auf die Füße treten möchte. Und da fängt es ja dann an, auch irgendwie wertend zu werden.
Das kommt drauf an. Also ich würde sagen, bei Kindern, klar, Eltern haben natürlich eine Verantwortung, wenn sie merken, bei dem Kind geht das irgendwie sehr in die Richtung, dass es ungesund wird. Natürlich zum einen dafür zu sorgen, dass die Ernährung einfach vernünftig, sage ich jetzt mal, auch wenn das ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen ist, aber dass die Kinder einfach eine Grundlage haben, sich so zu ernähren, dass das möglichst vermieden wird, kann man trotzdem nicht immer. Man weiß ja, es gibt auch genetische Dinge, es gibt auch bestimmte andere Erkrankungen, die damit einhergehen, dass man zunimmt. Dann ist man aber meistens sowieso in Behandlung. Ich würde wirklich immer dazu raten, bei Kindern keinerlei Kommentar über den Körper zu machen. Also keinen wertenden. So,
wie könnte der aussehen? Also ich frage mich, wie ich das tatsächlich in Worte packen kann.
Das kann ich jetzt ganz konkret sagen, weil ich habe auch im Vorfeld der Folge jetzt überlegt, wie war das eigentlich bei mir. Es ist mir nie aufgefallen, bis ich jetzt drüber nachgedacht habe. Meine Eltern haben niemals kommentiert, wie ich aussehe. Also wenn die Haare mal schön waren oder so, haben sie gesagt, oh, das ist eine tolle Frisur oder so. Aber zu meinem Körper und meiner Körperform gab es keinerlei Kommentare. Ich musste mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen.
Wahnsinn.
Und spätestens mit der Pubertät, wenn die einsetzt, ist es ja ohnehin so, dass man, weil sich alles verändert, bei Frauen wie bei Mädchen wie bei Jungen, dass man sich ohnehin damit auseinandersetzt. Und dann kommen ja auch die Peers, also
stimmt, ja.
Die Freunde, ja. Man kriegt ja sowieso Kommentare. Also ich glaube, da muss man sich als Eltern keine Sorgen machen, dass demjenigen das nicht auffällt. Es fällt demjenigen sehr wohl auf. Und genau, deswegen finde ich immer, besser ist es dafür zu sorgen, dass derjenige, das Kind sich gut ernähren kann zu Hause, dass alles dafür da ist. Und auch, dass man aufpasst, was man dem Kind über emotionales Essen beibringt. Das hatten wir in der letzten Folge besprochen.
Das hatten wir auch schon, genau, richtig.
Weil das natürlich eine weitere Komponente ist. Weil man weiß, dass ein geringer Selbstwert sehr eng verbunden ist mit Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, auch von Kindheit an. Und beides, geringer Selbstwert und Unzufriedenheit mit dem Körper, auch einhergeht mit einem unrealistischen Körperbild. Also wenn man Menschen den eigenen Körper zeichnen lässt oder so aus Fotos zusammensetzen lässt, kann man wirklich im Labor zeigen, die sehen sich nicht realistisch. Sie sehen sich schlechter, negativer, dicker, unattraktiver. Und diesen Zusammenhang zu kennen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Also zwei Menschen, die exakt die gleiche Körperform haben, einer mit einem guten Selbstwert, der andere mit einem geringeren Selbstwert, sehen sich extrem unterschiedlich.
Nehmen wir mal an, es ist jetzt quasi zu spät. Welche Auswirkungen hat das denn sonst noch auf den Körper, auf den Geist, wenn ich halt Bodyshaming mit mir selbst betreibe oder auch das gegebenenfalls von außen zu spüren bekomme, ob jetzt durch Social Media oder aber auch vielleicht versehentlich durch die Familie oder Freunde?
Ich finde, im Kern steht wirklich der Selbstwert, das Selbstwertgefühl, an dem kann man ja tatsächlich auch arbeiten. Ist nicht ganz leicht, aber man kann dran arbeiten. Und dieses Selbstwertgefühl ist das Fundament für ganz viele Dinge. Zum einen, nach dem Zusammenhang von eben, dafür ein realistisches Bild von sich selbst zu entwickeln, wohlwollend mit sich selbst umzugehen, egal wie man gerade aussieht. Und zum anderen auch damit umzugehen, wenn von außen Einflüsse kommen, die sagen, na sag mal, du willst jetzt echt in der Badehose hier ins Wasser gehen? So, also Kinder können ja sehr, also schon sehr früh sehr grausam sein und man kriegt da sehr viel zu hören, Mädchen nochmal oder Frauen nochmal viel, viel mehr als Jungs und Männer. Das heißt, ein stabiles, gesundes Selbstwertgefühl ist das beste Fundament, was die Eltern legen können, woran man auch selbst arbeiten kann, sobald man davon weiß. Und das hilft einfach, weil es ein enormes, es ist wie so ein Airbag. Aha. Der Selbstwert ist für mich immer ein Airbag. Ja. Egal, was dir im Leben danach begegnet, du hältst es leichter aus, du kannst es leichter von dir fernhalten und sagen, das kannst du so denken, aber ich sehe trotzdem einen guten Menschen, wenn ich in den Spiegel gucke.
Ich frage mich gerade, weil du wohlwollend gesagt hast, gibt es dafür einen Rahmen, wie wohlwollend ich mit mir umgehen sollte? Weil, und da, es ist halt immer so blöd, aber ich greife da wieder in diese Kiste der Body Positivity, wenn ich dann sage, ja, Selbstliebe, Selfcare, nicht, dass ich dann doch noch irgendwie in die Akzeptanz rutsche und meinen Körper so hinnehme, und ich sage jetzt ganz bewusst hinnehme, wie er ist, obwohl ich was eigentlich ändern möchte, aber den einfacheren Weg jetzt einschlage, weil ich wohlwollend mit mir umgehe.
Ich verstehe die Sorge total aus deinem Blickwinkel. Ich würde da gern daneben stellen, was man aus der Forschung weiß zu Body Positivity. Gern. Weil ich kenne das auch. Ich habe schon öfter Diskussionen darüber geführt. Ich weiß, viele sehen das sehr kritisch, auch weil dieser Trend sich ja auch wieder auf die Äußerlichkeit und eine Bewertung der Äußerlichkeit bezieht. Ist auch, finde ich, legitim, diese Kritik. Was man aber zeigen kann, ist, dass diese Vielfalt zu zeigen ein kleines bisschen dabei hilft, diese historische Verzerrung davon, wie ein normaler Körper aussieht oder ein schöner Körper, relativiert. Und dass das sich wiederum tatsächlich, vor allen Dingen bei Teenagern, positiv auswirkt auf das Selbstwertgefühl und die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper. Ich glaube, dass es kippt in die andere Richtung und man sagt, dann muss ich nichts mehr machen. Dafür sorgen dann immer noch alle anderen um einen rum. Weil Body Positivity hat ja nicht jeder für sich so absorbiert. Das heißt, man hört sich ja trotzdem noch viel an. Aber es bringt ein Stück weit Ausgewogenheit rein in dieses doch sehr verzerrte Bild davon, wie schöne Körper aussehen sollen.
Welche Strategien kann ich denn anwenden, um wohlwollend mit mir umzugehen, um Body Shaming ja einfach aus meinem Leben zu streichen?
Streichen wirst du es nicht können, leider.
Ich habe es befürchtet. Ich dachte, ich stelle trotzdem mal die Frage. Ja, vielleicht hätte er jetzt auch ja gesagt.
Ja, und wahrscheinlich stellt man sich die Frage natürlich auch. Also auch ihr, die draußen zuhört, ihr stellt euch ja vielleicht auch diese Frage insofern total richtig. Ich glaube, was man machen kann, ist, sie psychologisch auf Distanz zu halten. Also möglichst weit weg von sich, sodass sie einen nicht beschädigen können oder, wenn es mal einen Kratzer gibt, sehr symbolisch gesprochen, dass der wieder heilen kann, ohne dass es Wunden gibt, die man dann sein Leben lang mit sich rumträgt. Eine sehr einfache Übung, auch finde ich so ein Test, um zu gucken, wie sieht man sich eigentlich, ist, sich vor den Spiegel zu stellen und zu gucken, wo schaue ich eigentlich als erstes hin und was mag ich eigentlich wirklich an mir? Und idealerweise, wenn wir wieder zum Selbstwert zurückkommen, sollte es mehr Dinge geben, die man mag an sich selbst, an seinem Körper, als Dinge, die man nicht mag. Das zeichnet einen gesunden Selbstwert aus. Nicht nur in Bezug auf den Körper, auch in Bezug auf, welche Eigenschaften habe ich, wie entwickle ich mich beruflich, wie bin ich als Partner in der Beziehung. Eigentlich sollten immer die Anzahl der positiven Sachen überwiegen. Das ist ein sehr einfacher Test. Und wenn das bei euch nicht so ist,
was dann?
Dann musst du auf die Suche gehen, Serda. Musst du auf die Suche gehen und dich fragen, was magst du an dir? Und auch da kann man sich ja Feedback holen. Also das Bodyshaming kriegt man ja frei ausgeliefert, da muss man sich ja nicht drum kümmern.
Da muss man sich keine Sorgen machen, richtig.
Aber positives Feedback kann man sich holen, kriegt man ja manchmal auch und vergisst es wieder.
Und dann kann man es meistens gar nicht richtig annehmen.
Ja.
Weil man sich dann auch irgendwie wieder für positives Feedback. Also ich zumindest schäme mich manchmal sogar dafür, dass wenn jetzt irgendwie einer zu mir kommt, den ich vielleicht länger nicht gesehen habe und der mir dann sagt, ey, du hast abgenommen, so, und er vielleicht auch den Podcast kennt und meine Reise und so, und dann denke ich mir so, ja, das stimmt, also ich habe ja abgenommen, das kann man nicht von der Hand weisen, aber dennoch bin ich ja für mich persönlich und vielleicht auch für Menschen, die jetzt uns gerade zuhören, die sich dann halt sagen, ich bin ja noch nicht an meinem Ziel angekommen und ich bin ja immer noch dick. Und dann tue ich das dann immer so ab und dann versuche ich es halt klein zu reden, indem ich halt sage, ach, es sind ja nur 13 Kilo. Das ist doch noch gar nicht der Rede wert.
Aha, okay.
So, und dann verläuft sich das Gespräch manchmal ganz glücklicherweise dann irgendwie auf ein anderes Thema, sodass es dann nicht mehr, also mir persönlich dann nicht mehr so unangenehm ist.
Ja, das also, kann ich ein Stück weit verstehen. Und zwar deshalb, wir haben jetzt vorhin gesprochen über Unzufriedenheit mit dem Körper, die in einem großen Ausmaß natürlich nicht gut ist. Gleichzeitig ist ja Unzufriedenheit nicht immer schlecht. In deinem Fall zum Beispiel würde ich sagen, für dich ist es ein riesiger Motivator, dass du auch ein bisschen festhältst an der Unzufriedenheit, weil du dir einfach ein Ziel gesteckt hast, was ambitioniert ist, was ja auch gut ist, wenn du das wirklich erreichen möchtest. Und da ist ja deine Unzufriedenheit auch ein Tool, was dir hilft, dran zu bleiben. Mhm. Insofern kann ich das verstehen. Trotzdem finde ich es schön, gerade wenn man so damit hadert, sich selbst positiv zu sehen, überlegt mal, welche Komplimente ihr so bekommen habt. Schreibt ihr euch sonst auch auf und guckt ihr euch an so einem schlechten Tag. Das kann sehr heilsam sein.
Also ich stelle jetzt nochmal eine Nachfrage. Gibt es denn einen Punkt, an den es tatsächlich kritisch werden kann? Das Bodyshaming-Thema, das Nicht-Selbst-Lieben. Gibt es da Warnsignale, die ich entweder für mich selbst spüren kann, um dann gegebenenfalls mir tatsächlich sogar fachmännische Hilfe zu suchen? Gibt es aber auch Warnsignale, die die Freunde, die Familie, die Eltern bei ihren Kindern berücksichtigen sollten, wenn dann irgendwie was wirklich ins Extreme rutscht?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Warnsignale. Das eine ist, was man selbst bemerken kann, nämlich, dass man nur noch negativ über sich und seinen Körper denkt. Das ist ein ganz großes Warnsignal, wenn da gar nichts Positives mehr an einem zu finden ist. Das sieht man von außen nicht unbedingt, obwohl man es natürlich durch Kommentare oder wie man auf zum Beispiel Komplimente reagiert, auch so ein bisschen raushören kann. Bei Kindern und Jugendlichen ist oft das erste Anzeichen erstens eine sehr starke Beschäftigung mit der Körperlichkeit, also ganz, ganz oft ins Fitnessstudio gehen oder sich ständig irgendwelche Diäten raussuchen, übrigens auch gerne in Anführungszeichen vererbt von den Eltern, also Eltern, die so Picky Eater sind, also sehr, sehr selektiert essen, immer mal wieder eine Diät ausprobieren, selbst wenn die kein Wort darüber verlieren, die Kinder bekommen das mit und auch das färbt ab. Genau, also so eine übermäßige Beschäftigung mit Essen und der Körperlichkeit ist auch ein absolutes Zeichen und natürlich, sobald es in eine Essstörung driftet, auch das. Da sollte man dann wirklich zum Arzt gehen, ja.
Du sagtest vorhin, wir leben ja in einer sehr digitalen Welt. Und es gibt kaum Menschen, glaube ich, noch, die da draußen kein Instagram, TikTok oder haben. Und wenn man jetzt so wie ich oder wie viele andere vielleicht auch da draußen, die vielleicht nicht unbedingt mehrgewichtig sind, aber sich trotzdem mit ihrem Körper befassen und Leuten und Influencern folgen, wie schätzt du die Wichtigkeit, die Verantwortung von solchen Menschen ein, die halt eben, an denen wir uns orientieren? Also an den Influencern, an den Promis, die dann vielleicht ein Körperbild darstellen, was ja vielleicht gar nicht erstrebenswert vielleicht sein sollte.
Groß. Also auch in der gleichen Hinsicht, ich ziehe jetzt mal die Parallele zu den Eltern, weil Influencer natürlich vor allen Dingen eine Gruppe von Menschen sind, an denen sich Teenies orientieren. Teenies bis junge Erwachsene, wo wir genau diese Phase haben, wo sich die Identitätsfrage stellt, wer bin ich, was gehört zu mir, was macht mich aus, wie sollte ich sein, welches ich möchte die Welt da draußen eigentlich haben. Das heißt, die Verantwortung liegt für mich bei Menschen, die sowas verkörpern, vor allen Dingen auch darin, auch dort die Bewertung rauszunehmen. Es kann ja niemand was dafür, wie er aussieht. Und wenn jemand sehr schlank ist von zu Hause aus, dann ist das so, kann derjenige auch nichts dafür. Er kann aber schon oder sie kann aber schon was dafür, dann zu propagieren, dass jeder das schaffen kann oder dass jeder so aussehen sollte. Ne? Das ist wieder diese Linie zwischen, wie ist etwas und wie bewerte ich es.
Ja. Ich habe tatsächlich öfters mal auf Instagram zumindest gesehen, dass Leute dieses Instagram-Bild posten, wo sie halt wirklich mega in die Pose gehen, Bauch einziehen, wie auch immer. Und danach dann, also in der zweiten Kachel, im zweiten Bild, wenn man dann halt einmal swiped, das reale Bild, also das Ungestellte. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es toll, dass es halt Influencer gibt, die sich halt scheinbar nicht zu ernst nehmen in der Art und Weise, wie sie sich körperlich darstellen. Also ich kann da jetzt als Beispiel halt die Joanna Link halt einmal aufführen. Die macht das halt regelmäßig. Dass wenn sie halt irgendwie was post für eine Kooperation oder wie auch immer, dann zeigt sie tatsächlich auch das einmal hinter den Kulissen. Und das finde ich halt sehr bewundernswert, weil sie am Ende des Tages ja auch Geld mit ihrem Aussehen halt macht. Und den einzigen Punkt, an den ich mich also wirklich, und das ist halt wirklich das Haar in der Suppe, ich frage mich, warum nicht zuerst das ungepostete Bild, also das Ungestellte. Ich glaube, das fände ich persönlich noch irgendwie ein bisschen charmanter, wenn man dann halt irgendwie sieht, ach schau mal, das ist eigentlich die Realität und das ist das, was sie halt machen muss, weil sie halt damit ihr Geld verdient. Mhm. Aber
das ist auch ein guter Tipp.
Na?
Ich kann noch einen hinterher schieben. Das macht auch euch Influencer da draußen. Es macht euch auch sehr viel sympathischer, wenn ihr ab und zu solche Bilder teilt. Weil Perfektion ist so eine Sache. Da schauen viele Leute dann hin und schauen auch dazu auf. Aber es macht nicht so sympathisch.
Hm. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, welche Botschaft hast du an alle, die sich mit dem Selbstwertgefühl auseinandersetzen, die sich mit Bodyshaming auseinandersetzen?
Hm. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass ihr etwas daran ändern könnt. Und zwar vielleicht sogar leichter als am Körpergewicht selbst, weil es etwas ist, was ihr komplett in der Hand habt. Euer Selbstwertgefühl, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt daran arbeiten. Und eine sehr leichte Übung ist zum Beispiel das zu üben, das Positive an sich selbst zu sehen, herauszustellen, zu feiern. Es gibt noch sehr viele andere Übungen. Alles, was Körperscans zum Beispiel sind, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber dass man sozusagen von oben bis unten und wieder zurück sich morgens einmal oder abends einmal durchcheckt und guckt, wie geht's mir eigentlich? Genau zu schauen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Wie fühlt es sich an, wenn ich zur Arbeit gelaufen bin, statt mit der U-Bahn zu fahren? Ne, das sind alles Dinge, die darauf hinziehen, dass man ein für seine Voraussetzungen ein gesundes Körpergewicht hat, aber es fokussiert nicht auf diese Bewertung.
Mhm.
Fürs Selbstwertgefühl hilfreich ist alles, was euch selbst positiv dastehen lässt, und zwar aber auch wirklich nichts, was ihr euch einredet, sondern so, wie ihr wirklich seid. Stellt euch vor den Spiegel, schaut euch an, holt euch Feedback von Menschen, die euch mögen. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz zu dem Thema, aber die Frage habe ich mir trotzdem gestellt, weil ich persönlich mit dem Thema Versagen ein Problem habe. Und zwar, warum fühlt es sich an, wenn man abnimmt oder versucht abzunehmen und es nicht schafft, dass es halt das Wort Versagen mit sich bringt?
Hm. Naja, ich glaube, der Duktus ist immer noch, du kannst ja dünn sein, wenn du es möchtest.
Mhm.
Du musst nur dran arbeiten. Das ist ja auch was, was viele Influencer in dem Bereich auch leben und zeigen. Ne? Wie ich es in 30 Tagen, 2 Monaten, 4 Monaten von so und so auf so und so viel Kilogramm geschafft habe. Und die Wahrheit ist ja, das ist nicht so. Das Körpergewicht hat extrem viele Faktoren, die damit reinspielen. Allein das Alter. Also mit jedem Lebensjahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber man nimmt statistisch gesehen mit jedem Lebensjahr zu. Weil der Stoffwechsel sich verändert, weil das hormonelle Setup sich verändert. Wir haben über genetische Sachen kurz gesprochen, genetische Faktoren, die das mitbringt. Das Körpergewicht hat man zu einem Teil in der Hand, aber nicht komplett. Und auch das hilft nochmal, finde ich, zur Frage Selbstwertgefühl. Aber wenn man das außer Acht lässt und sich verlässt auf dieses Credo, jeder kann das alles schaffen und jeder kann das, was auch immer dann das Idealgewicht sein soll, erreichen, entspricht einfach nicht der Realität. Aber viele orientieren sich dran und deswegen fühlt es sich natürlich an wie Versagen, wenn man das nicht schafft. Weil man hätte es ja schaffen können, sagen doch alle.
Wenn ich gerade da so drüber nachdenke, dann rutscht das ja, also eigentlich passt die Frage doch irgendwie zu unserem Thema heute, dann rutscht das ja von dem Versagengefühl, das nicht geschafft haben, in das negative Selbstwertgefühl und dann halt eben auch entsprechend eigentlich in das eigene Bodyshaming.
Genau, und damit wieder auch in Schuldgefühle, richtig, damit auch ganz toll wieder zum emotionalen Essen hin, ja, damit man sich besser fühlt und richtig, schon ist man drin
und schon ist man wieder in dem Kreislauf drin. Fanny, ganz lieben Dank, dass du heute wieder da warst.
Gerne.
Ich glaube, wir könnten noch ein paar Stunden reden. Wir gucken mal, welches Thema wir uns als nächstes aufgreifen. Oder ihr könnt natürlich auch Themenvorschläge machen, falls euch irgendeine Frage ganz brennend interessiert. Dann schreibt sie mir, schreibt sie Fanny. Schaut auf jeden Fall auch mal in dem Podcast Nevermind vorbei. Ich kann es nicht oft genug betonen. Immer wieder gut. Tolle Folgen, tolle Gäste, die sie auch dabei hat. Also, ja, liebe Leute, ich verabschiede mich damit.
Wunderbar, ich mich auch. Vielen Dank, Serda.
Danke,
vielen Dank euch fürs Zuhören.
Natürlich kommt nochmal mein Abschlusssatz. Wie immer würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast und natürlich den auch von Fanny weiter fleißig hört und bewertet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne, entspannte und vor allen Dingen leckere Woche.
Fetucation mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.